Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Der Euro feiert in diesem Jahr sein medial vielfach kommentiertes 20-jähriges Jubiläum. Streng genommen stimmt das aber eigentlich gar nicht, denn es gibt ihn bereits seit 23 Jahren. Schließlich wurden bereits 1999 die nationalen Umrechnungskurse unwiderruflich festgezurrt. Aber für viele Bundesbürger stellt die Ausgabe der Banknoten und der Münzen vor allen Dingen 3 Jahre später die echte Geburtsstunde des Euro dar. 20 Jahre sind eine gehörige Zeitspanne, sich an eine Währung zu gewöhnen, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, noch immer spukt der Geist der D-Mark in vielen Köpfen herum, in Gedanken an die vermeintlich gute alte Zeit. Im heutigen Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, möchten wir Bilanz ziehen mit Blick auf die Stärken und Schwächen des Euro, aber natürlich auch bezogen auf die Zukunft. Interessante Einblicke in die relevanten Zusammenhänge erhalten wir in diesem Podcast wie gewohnt von Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, vor 20 Jahren wurde das Euro-Bargeld eingeführt. Ich kann mich gut daran erinnern, ich saß bei NTV, habe die Märkte am Morgen moderiert und habe mit dem Bargeld so ein Stück weit geklimpert in der Morgensendung. Kannst du dich noch daran erinnern, was du seinerzeit über dieses Ereignis gedacht hast? Und hast du dir eigentlich auch damals so ein Euro-Starter-Kit besorgt?
Also ich hatte 2 Gedanken, Andreas. Einmal, ich fühlte mich natürlich schon als Europäer und fand diesen europäischen Einigungsgedanken faszinierend und ehrlich gesagt auch emotional sehr schön. Andererseits habe ich natürlich auch diese kritischen Stimmen gelesen und die waren ja durchaus überzeugend. Also es war irgendwo so ein Zwiespalt, aber am Ende habe ich mich schon als Europäer gefühlt und fand diese Idee einer einheitlichen Währung dann schon wirklich faszinierend. Also ich war ganz klar dafür. Und wenn du das Klimpern ansprichst, ja, ich hatte auch so ein Starter-Kit. Ich muss zugeben, ich habe es leider nicht mehr. Ich habe wahrscheinlich alles ausgegeben, aber ich habe im Zuge unseres Podcasts mal bei eBay geguckt und da gibt es tatsächlich, kannst du dir also noch diese Starter-Kits ersteigern.
Ah, super. Und das ist wahrscheinlich teurer als damals und die Inflation konnte dem nichts anhaben, mutmaßlich, oder?
Richtig, richtig.
So kann man der Inflation ein Schnippchen schlagen, aber das ist gar nicht unser Thema. Karl, der Euro ist unser Thema und der ist aus dem Leben vieler Europäer und als zweitwichtigste Reservewährung der Welt ja wirklich nicht mehr wegzudenken. Die zuletzt ins Erwachsenenalter aufgerückte Generation hat allerdings nie im Leben mit der deutschen Mark gezahlt, so wie du und ich. Wie ist das jetzt eigentlich bei deinen Kindern? Ist also denen bewusst, dass die europäischen Länder jeweils mal eine eigene Währung hatten und man zum Beispiel für manchen Urlaub, ob jetzt in Italien, Frankreich oder Österreich, fremde Banknoten zu besorgen waren?
Also dem Großen ist es schon noch bewusst, den Jüngeren gar nicht mehr. Und wenn ich dann zufällig von der guten alten D-Mark spreche, machen die Kinder Gesichter, wie wenn ich vom Karl dem Großen erzählen würde. Also ganz klar, die können sich überhaupt nicht mehr dran erinnern und glauben das eigentlich auch gar nicht mehr groß.
Ja, und damals war es ja echt noch normal, wenn wir beim Beispiel Urlaub bleiben, umzurechnen, ne? Was mich die Liege am Strand von Mallorca kostet oder eine Cola oder was auch immer. Doch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer mal wieder, gerade wenn es irgendwie teurer wird, den Gedanken, Euro in D-Mark umzurechnen. Geht dir das auch so?
Also eigentlich nicht mehr. Ich gebe zu, dass bestimmte so 10 Jahre gedauert habe, wo ich irgendwo im Kopf immer noch umgerechnet habe. Aber mittlerweile macht das einfach keinen Sinn mehr und ich mache es auch nicht mehr. Also irgendwo ist bei mir die Gewöhnung schon passiert.
Ja, siehst du, und ich habe immer noch als gelernter DDR-Bürger immer noch in Ostmark umgerechnet. Und da kamen Kurse raus, sage ich hier. Die waren jenseits von gut und böse. Ab wann kam eigentlich der Gedanke zur Verwirklichung einer gemeinsamen Währungsunion und damit natürlich auch zur Einführung des Euro auf? Und welche europäischen Länder gaben damals die Initialzündung?
Andreas, das ist wirklich eine komplizierte Geschichte und ich versuche das mal in Kurzform irgendwie zu präsentieren. Also die Idee einer Währungsunion kam erstmal 1970 durch den damaligen Premierminister Luxemburgs auf, Pierre Werner. Darum spricht man auch vom sogenannten Werner-Plan. Und der sah tatsächlich schon eine Währungsunion vor, wie wir sie heute tatsächlich haben. Insofern war er seiner Zeit voraus und die Idee ist deshalb auch nicht umgesetzt worden. Aber dafür gab es noch einen anderen wichtigen Grund. 1972 ist nämlich das damals geltende System fixer Wechselkurse mit dem US-Dollar als Leitwährung, das sogenannte Bretton Woods-System, zusammengebrochen. Und in den Turbulenzen dachte dann wohl niemand mehr an den Werner-Plan. Die Gründe für den Zusammenbruch sind vielfältig. Der wichtigste war aber, dass die Amerikaner einerseits die Golddeckung mehr und mehr aufgekündigt hatten. Das vergisst man oft, dass also der Dollar bis 1972 an das Gold gekoppelt war. Also das ist ja gerade mal 50 Jahre her. Und die Amerikaner das System fixer Wechselkurse ausnutzten, um ihre Staatsausgaben, speziell den Vietnamkrieg, durch die Notenpresse zu finanzieren. Da im Bretton Woods-System alle Währungen fix an den Dollar gekoppelt waren, mussten sie trotzdem keine Abwertung befürchten. Das hat vor allem die Briten und die Franzosen so genervt, dass sie 1972/73 ausgeschert sind und die fixe Wechselkursbindung aufgekündigt hatten. Und nach folgten dann auch andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland. 1973 wurde das System dann endgültig beerdigt und man ging zu einem System flexibler Wechselkurse über. Es folgten dann heftige und spekulative Wechselkursschwankungen, was man aber auch nicht wollte. Darum wurde in Europa die sogenannte Währungsschlange unter den damaligen 6 EWG-Staaten eingeführt, eine Idee des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidts und des französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Damit wurden Währungsbindungen festgelegt mit einem Schwankungskorridor von 15%. Das dauerte von 1972 bis 1979 und wurde dann vom sogenannten EWS abgelöst, das bis zur Einführung des Euros Bestand hatte und zu Recht als Vorform des Euro gilt. Das EWS-System unterschied zwischen Hartwährungsländern wie Deutschland und Frankreich, die 2,5% plus minus schwanken durften, und weiche Währungen wie zum Beispiel Italien und Spanien, die 15% plus minus Spanne hatten.
Was waren denn dann eigentlich die konkreten Hauptbeweggründe, Karl, einer Gemeinschaftswährung?
Ich denke, man kann die Beweggründe grob in zwei Bereiche einteilen. Erstens war und ist die Gemeinschaftswährung immer ein politisches Projekt gewesen. Sie ist einer der Hebel, um die politische Einigung Europas voranzutreiben. Die Krisen der letzten Jahre haben gezeigt, dass durch den Euro ein Korsett entsteht, das eigentlich souveräne Nationalstaaten zu politisch unattraktiven, aber notwendigen Reformen zwingt. Hingegen dem Vorteil gelingt das auch wenn das Rückschläge hatte. Ich nenne dir zwei Beispiele. Zum Beispiel die Rentenreform in Griechenland. Da wurden Rentenkürzungen um bis zu 15% und zum Beispiel auch Beitragserhöhungen, zum Beispiel für Bauern, von 7 auf über 20% vorgenommen. Oder es wurde eine Herabsetzung in Griechenland der Höchstrente von 2007 auf 2.300 Euro vorgenommen. Ein zweites Beispiel ist die Arbeitsmarktreform in Frankreich 2017, die Lockerung des Kündigungsschutzes, Lockerung der 35-Stunden-Woche, Vereinfachung befristeter Beschäftigung. Gleichzeitig profitierten Länder, die ohne Euro höhere Kosten für Staatsschulden hätten, wie Italien oder Frankreich, vom einheitlichen günstigen Zinsniveau. Der zweite Grund ist ein rein wirtschaftlicher. Mit der Einführung des Euros und der Integration Europas war die Hoffnung verbunden, damit nach den USA zur stärksten Wirtschaftsregion zu werden, ja vielleicht sogar die USA zu überflügeln. Es war vom Wachstumsmotor der Welt die Rede. Daraus ist ja nun nichts geworden. Wachstumsmäßig liegt Europa insgesamt eher hinten. Andererseits haben wir uns alle stark an den Euro gewöhnt. Wer könnte sich denn heute noch vorstellen, über Amazon bei einem französischen Händler mit Fonds zu bezahlen und alles umzurechnen oder in die Skiferien in Österreich an Schillinge zu denken? Also ich denke, das ist alles vorbei. Wir haben uns an den Euro gewöhnt.
Ja, und würdest du aber auch sagen, dass die Hoffnungen mit Blick auf den Euro weitgehend erfüllt wurden? Ich meine, speziell viele Deutsche standen der Euro-Einführung ja durchaus kritisch gegenüber, um ein paar Stichworte zu nennen, Teuro, Weichwährung, Wohlstandseinbußen. Und um es vielleicht kurz auf den Punkt zu bringen, haben sich diese Befürchtungen bislang bewahrheitet?
Du hast völlig recht, Andreas. Der Euro hat speziell in Deutschland noch einen schlechten Ruf, vor allem in der älteren Generation. Nicht ganz so schlecht wie in Dänemark oder Großbritannien, die sich ja noch während des EWS gegen den Euro entschieden haben. Trotz des riesen Gewöhnungseffektes, den es ja mittlerweile geben müsste, zeigen die EZB-Umfragen, dass immer noch rund ein Viertel der Deutschen den Euro für keine gute Sache halten. Was das Ziel anbelangt, dass Europa zur Wachstumslokomotive der Welt wird, das muss man wohl Stand heute ad acta legen. Europa liegt in der Hinsicht eindeutig hinten. Das zweite Ziel, die politische Integration bis hin zu Strukturreformen, da gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen sagen, der Euro verhindert das sogar, weil er die Spaltung vertieft. Erinnere dich nur an die Euro-Krise, in der in griechischen Zeitungen die Kanzlerin mit Nazi-Uniform abgebildet war. Wieder andere sind der Meinung, dass die politische Einigung ein Prozess ist, der halt dauert und auch Rückschläge haben kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass das zweite Argument überwiegt und trotz aller Rückschläge der Euro ein wichtiger Hebel zur politischen Einigung Europas ist. Was aber die Befürchtung anbelangt, da muss man unterscheiden. Nüchtern betrachtet lässt sich jedenfalls das Thema Weichwährung oder Teuro, wie du es genannt hast, aus meiner Sicht klar von der Hand weisen. Der Außenwert des Euros, also der Wechselkurs, ist nicht schwächer, sondern gegenüber dem Dollar sogar stärker geworden. Und die Inflationsraten waren im Durchschnitt niedriger als zuvor unter der Bundesbank, also zu D-Mark-Zeiten. Es hat natürlich nicht nur etwas mit der EZB-Politik, sondern auch mit den globalen Rahmenbedingungen zu tun. Aber die Inflation war zum Beispiel auch geringer als in den USA oder in Großbritannien, die im gleichen Umfeld agierten. Wohlstandseinbußen hat es wohl gegeben, allein durch die Negativzinsen, was ja alle Sparer massiv betrifft. Vielleicht wäre aber auch die Bundesbank gezwungen gewesen, die Zinsen massiv zu senken. Hier können wir ja nur spekulieren. Andererseits hat Deutschland aber als Exportnation vom integrierten Binnenmarkt auch stark profitiert. Es wird oft übersehen, dass mit der Euro-Einführung das über den exportorientierten Industrie schwebende Damoklesschwert einer Aufwertung verschwand. In die anderen Länder der Eurozone exportiert Deutschland mittlerweile mehr als doppelt so viel wie nach China und in die USA zusammen. Ähnliches gilt übrigens auch für die Importe. Dank des Euros ist also ein guter Teil des deutschen Handels frei von Währungsrisiken. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass heute eine neue D-Mark rund 30-50% Aufwertungspotenzial hätte. Kaum ein Auto, kaum eine Maschine made in Germany wäre dann auf dem Weltmarkt mehr verkäuflich.
Also halten wir fest, der Euro hat durchaus einige positive Aspekte in den vergangenen 20 Jahren mit sich gebracht, aber er hatte auch einige Hauptbewährungsproben. Karl, fällt mir natürlich sofort die Euro-Krise 2010 ein, im weiteren Verlauf dann die Griechenland-Krise etc. pp. Und da hatte man da ja schon den Eindruck, dass der Euro nicht geholfen hat, Probleme zu lösen, sondern eben die Ursache dieser Krisen war. Also ist der Euro kein Krisenlöser, sondern eher ein Brandbeschleuniger?
Brandbeschleuniger, also Andreas, so weit würde ich nicht gehen, obwohl die These ja von manchen Ökonomen vertreten wird. Hintergrund ist die Befürchtung, dass der Euro aufgrund der mit ihm verbundenen einheitlichen Geldpolitik sogenannte asymmetrische Schocks nicht verkraften kann. Damit sind negative Ereignisse gemeint, die von jedem Land abhängig von seiner konkreten Situation eigentlich andere Bekämpfungsmaßnahmen verlangt. Und die Finanzmarktkrise 2008 und die daran ab 2010 folgende Eurokrise war ein solcher asymmetrischer Schock. Die Brandbeschleuniger-Hypothese besagt nun, dass die abgesenkten Zinsen viele Euro-Staaten erst recht veranlasst haben, Schulden zu machen. Problemstaaten, die ohnehin extreme Schulden hatten, wie zum Beispiel Italien, Griechenland und Portugal, konnten sich also noch günstiger verschulden und davon haben sie heftig Gebrauch gemacht. Man hat also das Problem übermäßiger Schulden mit weiteren Schulden bekämpft, wie wenn man einen Brand mit Benzin löschen wollte. Einerseits stimmt also die Brandbeschleuniger-These, andererseits war der Euro auch Krisenlöser. Nimm Spanien als Beispiel. Das Land stand fiskalisch blendend da vor der Krise, noch besser als Deutschland. Das wird oft vergessen. Spanien hatte allerdings ein anderes Problem, nämlich die Immobilienblase, die in den Bankbilanzen platzte. Ganz ähnlich übrigens auch in Irland. Diese Länder mussten sich dann zur Bankenrettung massiv verschulden. Das hätte aus meiner Sicht ohne den Euro und damit der Möglichkeit, dass die EZB einschreitet und Anleihen kauft, kaum funktionieren können. Und noch ein Aspekt. Der Euro verhindert vermeintliche einfache Lösungen, wie zum Beispiel die Abwertung heimischer Währungen. Dieser Weg, der vor der Einführung des Euros bzw. des EWS immer wieder beschritten wurde, ist nun versperrt. Er zwingt daher echte Strukturreformen auf. Denke an die erwähnte Rentenkürzung in Griechenland. Stell dir mal vor, was in Deutschland los gewesen wäre. Strukturreformen gehen natürlich langsam vonstatten, wie zum Beispiel auch die Agenda 2010 bei uns. Aber sie müssen eben passieren. Und das ist meiner Meinung nach durchaus krisenlösend. Also funktioniert der Euro deswegen perfekt? Nein, ich denke nicht.
Naja, vielleicht müssen wir einfach auch nochmal ein Stück zurückgehen in die Historie, um den Euro richtig bewerten zu können. Denn es gibt ja nicht wenige, natürlich vor allen Dingen die Kritiker, die behaupten, dass der Euro eine Mogelpackung war und viele Länder sich die Teilnahme an der Währungsunion faktisch erschwindelt haben. Also gemeint sind hier die Maastricht-Kriterien. Was hat es damit auf sich, Karl?
Bei der Euro-Einführung hatte ja insbesondere Deutschland darauf gedrungen, Stabilitätskriterien in die Euro-Verfassung aufzunehmen. Also Grenzen für das jährliche Haushaltsdefizit und den Schuldenstand. Das sind die berühmten 3% pro Jahr neue Staatsschulden bezogen auf die Wirtschaftsleistung und die 60% Höchstgrenze beim Schuldenstand wieder auf die Wirtschaftsleistung bezogen. Tatsächlich haben in der Vergangenheit immer wieder Länder diese Kriterien verletzt. Da immer nur auf die Griechen und Italiener zu zeigen, ist aber zu einfach. Auch Deutschland und Frankreich haben die Kriterien in der Vergangenheit mehrfach verletzt. Sie waren sogar die ersten. Es wurde unter Volkswirten aber auch durchaus in Frage gestellt, ob ein solch rigoroser Regelsatz überhaupt ökonomisch sinnvoll ist. Auch aktuell wird diese Diskussion wieder geführt. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, einmal mehr Schulden aufzunehmen, solange die Verwendung vernünftig ist. Wenn es beispielsweise um Infrastruktur oder Bildung geht, dabei müssen natürlich gleichzeitig im Mittel bestimmte Grenzen eingehalten werden, um insgesamt Stabilität zu wahren. Also auf jegliche Haushaltsdisziplin zu verzichten, um das alleine den Ländern zu überlassen, wie das manche fordern, das halte ich für falsch.
Naja, aber mal ehrlich, es müssen doch aber Spielregeln, die es gibt, eingehalten werden, wie beim Fußball. Ich meine, es endet doch im Chaos, wenn es keinen Schiedsrichter gibt, der Regeln pfeift. Wurden denn da beim Eurostaat keine automatischen Sanktionen beschlossen? Ja, also eben wie beim Straßenverkehr beispielsweise, bei Geschwindigkeitsüberschreitungen oder auch bei meinem Beispiel Fußball.
Doch, Andreas, es gibt das sogenannte Defizitverfahren, das bei derartigen Übertretungen automatisch eingeleitet wird. Das sieht dann vor, dass die übrigen Mitglieder der Währungsunion über die Gremien in die Fiskalpolitik des jeweiligen Landes einbezogen werden müssen. Was wir unter der Überschrift Troika im Zusammenhang mit Griechenland und später auch mit Italien gesehen haben, ist im Grunde die Maximalform dieser Sanktionen. Und das sind dann wirklich EU-Beamte, die bei der Ausgabenpolitik eines Landes mitbestimmen. Das ist schon ein harter Eingriff in die Souveränität eines Landes. Also den Schiedsrichter gibt's definitiv. Dieses Verfahren ist trotzdem immer noch besser als Strafzahlungen, die ja auch vorgesehen sind, aber nie wirklich verhängt wurden, was meiner Meinung nach auch sinnvoll ist. Denn jemanden, der zu hohe Schulden hat, auch noch zusätzlich Geld abzuknöpfen, das war von Anfang an ein Konstruktionsfehler. Von daher halte ich das Vorgehen für richtig, bei Verletzungen nicht zu bestrafen, sondern enger zu begleiten. Hier ist in der konkreten Umsetzung, glaube ich, aber noch viel, viel Luft nach oben.
Okay, verstehe. So einfach, also wie in anderen Bereichen, ist das eben mit den Regeln nicht. Auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Länder hat, denke ich, da so seine Tücken. Karl, wie schafft es die EZB denn da, die geldpolitischen Bedürfnisse von so vielen Ländern unter einen Hut zu bringen? Also ich stelle mir das wie bei einem Schiffskonvoi vor. Das schnellste Schiff, sagen wir mal Deutschland, kann nicht viel schneller fahren als das langsamste, wie zum Beispiel Griechenland. Also aus Sicht der Geldpolitik muss die EZB doch auf die schwächsten Glieder Rücksicht nehmen, oder sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du schon richtig, Andreas. Genau das ist das Problem mit diesen ominösen asymmetrischen Schocks. Schauen wir uns die Finanzmarkt- und Eurokrise an. Aus deutscher Sicht hätten die Zinsen gar nicht so niedrig sein müssen. Die Konjunktur war ja auch so wieder recht gut gelaufen. Da hat man also gewissermaßen Rücksicht auf die zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich schwächeren Länder genommen. Andererseits hat man diesen Ländern eben nicht ermöglicht, aus dem engen Korsett auszusteigen und den einfachen Weg einer Abwertung zu gehen, der langfristig aber eben schadet, weil er Strukturreformen verhindert. Griechenland zum Beispiel musste die gesamte konjunkturelle Anpassungslast der Krise über Arbeitslosigkeit und Lohnsenkungen bewirken. Abwertungen waren ja ausgeschlossen. Auch wenn das bei uns in den Zeitungen oft anders stand, die Krisenbewältigung mit dem Euro war für Griechenland und auch für Spanien alles andere als ein Spaziergang. Es gibt eine britische Studie, die hat ergeben, dass Griechenland von der Eurokrise sogar stärker betroffen war als Großbritannien in der Weltwirtschaftskrise 1929. Und das muss man sich mal vorstellen. Auch heute noch ist das Wachstum in Griechenland eben noch weit vom Höchststand 2008 entfernt. Die Wirtschaftsleistung lag 2020 nach Weltbankdaten ungefähr auf dem Niveau von 2003. Fast 20 Jahre, also kein Wirtschaftswachstum in Griechenland. Also echte Rücksichtnahme auf das schwächste Glied sehe ich da nicht. Und es ist und bleibt eben der Versuch, mit Hilfe des Euros die nötigen Anpassungen hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Ob das am Ende auch nachhaltig klappen wird, werden wir noch sehen. Es gibt übrigens nicht wenige Beobachter und Volkswirte, die darin einen ganz klaren Plan erkennen. Das immer unter der Überschrift Krönungs- versus Lokomotivtheorie zusammengefasst worden. Die einen, die meinten, eine gemeinsame Währung kann und darf nur der krönende Abschluss einer wirtschaftlichen und politischen Integration sein. Und die anderen, die meinten, nur eine gemeinsame Währung könne eine derart starke Lokomotive sein, dass sie uns in dieses Ziel zieht. Und ich glaube, mit dieser Lokomotive fahren wir jetzt alle. Aber es ist offen, ob und wenn ja, wie schnell und sicher wir ins Ziel kommen.
Nun lass es uns doch an der Stelle vielleicht doch nochmal auf den Punkt bringen, Karl. Ist nicht also doch was dran an den Unkenrufen, die Deutschland als großen Zahlmeister Europas sehen und die südeuropäischen Staaten eben als große Profiteure? Du hast zwar jetzt über Griechenland schon ein bisschen gesprochen und auch verglichen mit der Weltwirtschaftskrise, und dennoch gibt's diese Kritiker. Und manche glauben ja sogar, dass die großen wirtschaftlichen und finanziellen Unterschiede am Ende eben doch noch den gesamten Euroraum sprengen könnten.
Es bringt, glaube ich, nichts, das zu beschönigen, Andreas. Nach wie vor gibt es erhebliches Sprengpotenzial in der Gemeinschaftswährung. Die Risiken, die die EZB eingehen musste, um den gemeinsamen Währungsraum zu halten, sind enorm. Man kann sie anhand des immensen Anstiegs der Bilanzsumme der EZB messen. Aber wenn man nach Großbritannien oder USA schaut, sieht man, dass die EZB da eigentlich auch noch ganz gut unterwegs ist. Ja, und was das Thema Deutschland ist Zahlmeister anbelangt, muss man genau hinsehen. Zahlmeister in der EU sind zumindest alle Länder, die Nettozahler sind. Das sind nicht nur Deutschland, sondern daneben übrigens auch Frankreich, Italien und Holland. Übrigens war UK auch Nettozahler. Das hat also mit dem Euro erst einmal nichts zu tun. Meistens ist aber, wenn von Nettozahlern die Rede ist, der Kauf der Anleihen durch die EZB gemeint. Die EZB kauft aber nach dem sogenannten Kapitalschlüssel in erster Linie deutsche Staatsanleihen auf. Das hat einerseits in Deutschland für die guten Haushaltszahlen der letzten Jahre gesorgt, hat aber auch zu den niedrigen Zinsen und zur sogenannten Finanzrepression der Sparer in den Kernländern Europas geführt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Finnland, Holland und Österreich. Angesichts der mit diesen Käufen verbundenen Risiken kommt natürlich die Frage auf, wer das am Ende alles bezahlen soll. Zwei Gedanken von mir dazu. Zum einen, finde ich, ist die Frage irreführend, denn sie stellt sich gar nicht zwingend. Es wird aus meiner Sicht immer unterstellt, an irgendeinem fiktiven Tag X müsste ein Strich unter die Abrechnung gezogen werden. Und dann schauen wir, wie das alles zu begleichen ist. Das stimmt aber so nicht. Die EZB geht vorübergehend, okay, inzwischen immerhin schon 10 Jahre, erhebliche Risiken durch die Bilanzausweitung ein. Die lässt sich aber auch Schritt für Schritt wieder zurückführen. Das ist in der EU zwischen 2013 und 2015 auch passiert, genauso in den USA zwischen 2018 und 2020, ohne dass irgendeine Rechnung beglichen wird. Zum anderen lässt sich die Frage, wenn sie sich dann doch irgendwann mal stellt, wenn nämlich der Euro scheitert und aufgelöst werden müsste, nicht seriös beantworten. Ein Scheitern ist schlichtweg nicht vorgesehen und damit ist der Fall nicht geregelt und das ist aus meiner Sicht definitiv unbefriedigend. Auch wenn es viele Volkswirte gibt, die meinen, dass sich eine Regelung nicht mit dem Wesen einer Währungsunion verträgt.
Ich will noch ein Wort mehr von dir hören zum Zinsniveau. Du hast es ja auch schon vorhin kurz erwähnt, dass vor allem Deutschland noch für längere Zeit höhere Zinsen vertragen hätte als viele wirtschaftsschwache und hochverschuldete Länder in Europa. Ja, und für Deutschland war der Euro gegenüber anderen Währungen ja im Prinzip auch zu schwach. Auch das hast du ja angedeutet. In der Folge führte das bekanntermaßen zu großen Exportüberschüssen, womit Deutschland wiederum international viel Kritik auf sich gezogen hat. Also ist das aus deiner Sicht berechtigt, Karl?
Die Analyse ist durchaus richtig, Andreas. Deutschland alleine hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen höheren Wechselkurs gehabt, zum Beispiel gegenüber dem Dollar. Das hat die Exportüberschüsse hochgehalten. Ich denke aber noch mehr dadurch, dass wir gegenüber den Euro-Handelspartnern weiter in Euro abrechnen konnten und die deutschen Exporte in Frankreich und Spanien eben nicht wechselkursbedingt teurer wurden. Die Außenwirtschaftsfixierung in Deutschland wurde aber eben nicht durch den Wechselkurs hervorgerufen. Es gab sie ja schon vorher, genauso übrigens wie in Japan. Manche sagen sogar, die Fixierung Deutschlands auf Außenhandelsüberschüsse ist fast schon eine Obsession. Wenn man das ändern will, dann muss das grundsätzlich wirtschaftspolitisch gemacht werden, nicht durch Wechselkursanpassungen. Konkret mehr Investitionen im Inland, mehr heimische Nachfrage. Das geht auch mit dem Euro. Nicht wenige Ökonomen fordern das auch für Deutschland. Auch ich finde das übrigens richtig. Denn es heißt ja nicht, dass wir dadurch unsere Exportwirtschaft ruinieren müssten, sondern nur, dass wir die Exportüberschüsse reduzieren.
Wagen wir doch mal einen Perspektivwechsel, Karl, und schauen durch die südeuropäische Brille. Ich meine, wir gucken immer nur durch die deutsche, aber ich will das Ganze mal revers machen. Also stünden die Südländer ohne den Euro heute nicht vielleicht sogar viel besser da? Ich meine, zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit wurden sie ja durch den Euro eines entscheidenden Werkzeugs beraubt, das du ja auch schon erwähnt hast, nämlich der Abwertung ihrer Heimatwährung.
Ja, Andreas, das ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird. Auf den ersten Blick stimmt es auch. Frankreich, Spanien, Italien haben ja genau diese Wirtschaftspolitik vor Einführung des Euro jahrzehntelang betrieben. Strukturreformen vermeiden, Währung abwerten, von vorne anfangen. Das ist vielleicht politisch ein angenehmer Weg, führt aber mittel- bis langfristig nicht zu mehr, sondern zu weniger Wohlstand. Speziell Frankreich hat das vor dem Euro jahrelang betrieben und hat das dann schon vor dem Euro eingesehen, dass eine Abwertungspolitik die Lage des Landes letztlich verschlechtert. Aus meiner Sicht führt an einer echten wirtschaftlichen Stärkung ganz Europas kein Weg vorbei, wenn wir in 20 oder 50 Jahren noch ökonomische, politische Relevanz auf der Welt haben wollen. Der Euro ist aus meiner Sicht der Versuch, genau das zu schaffen. Und wie alle politischen Versuche ist er keineswegs fehlerfrei oder der Erfolg gewiss. Ich habe nur ehrlich gesagt keine Idee, wie wir das sonst schaffen wollen. Wenn wir jetzt angesichts der zugegebenermaßen enormen Herausforderungen wieder in die Kleinstaaterei von vor 20 oder 30 Jahren zurückfallen, sehe ich keine Möglichkeit. Also nein, die Südländer und auch wir wären ohne den Euro aus meiner Sicht nicht besser dran.
In der Tat, wir sind faktisch, obwohl wir das selbst oft kaum glauben wollen, in Europa mit unseren 500 Millionen Menschen und eben der Wirtschaftsleistung nicht mehr wirklich bedeutsam. Und wenn wir das hochrechnen in die nächsten 10, 20 Jahre, wahrscheinlich erst recht nicht. Und so gibt's halt einige Ökonomen, die sagen, naja gut, Leute, dann müssten wir eben einen neuen nachhaltigen Ordnungsrahmen für die Eurozone definieren, um eben mit neuen Spielregeln das zu schaffen. Also sprich, wieder bedeutsamer zu werden auf der Welt und auch kräftiger zu werden, damit eben auch der Euro und die Währungsunion langfristig gesichert werden kann. Also, wenn man so will, so eine Art Maastricht 2.0, Karl. Was hältst du von diesen Forderungen?
Oh je, jetzt machst du aber schon ein richtig großes Fass auf, Andreas.
Ja, wir sind doch gerade so dabei in diesem Podcast. Hau mal rein.
Nach meiner Meinung gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie eine Währungsunion auch langfristig funktionieren kann. Erstens, man sorgt dafür, dass jedes Land für seine Schulden gerade stehen muss. Das erfordert eine Insolvenzordnung für Staaten und im Zweifel auch extreme Zinsunterschiede. Die zweite Variante ist eine Vereinheitlichung der Fiskal- und Ausgabenpolitik. Davon sind wir aber in Europa noch weit entfernt. Die Krisen der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass ganz wichtige Institutionen auf europäischer Ebene fehlen. Wir haben nur eine einheitliche Geldpolitik, die funktioniert. Sie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert. Was also fehlt, ist insbesondere ein verbindlicher Ordnungsrahmen für die Staatsverschuldung. Das wäre noch deutlich mehr als neue Maastricht-Kriterien einzuführen. Deren Sanktionierung wäre doch dann ohnehin wieder schwierig. Also ich denke, dass wenn wir die Insolvenz einzelner Staaten der Währungsunion kategorisch ausschließen und trotzdem Europa stärken wollen, brauchen wir noch viel mehr fiskalische Integration als ein Maastricht 2.0 sie bieten könnte. Aber das darf natürlich nicht dazu missbraucht werden, weniger Ausgabendisziplin sozusagen durch die Hintertür einzuführen. Und diese Gefahr besteht durchaus. Ehrlich gesagt glaube ich nicht an eine Vereinheitlichung der Fiskalpolitik in Europa. Dazu sind die Unterschiede in den Mentalitäten meiner Einschätzung zu groß. Und nebenbei, es kann doch auch niemand wollen, dass in Europa alle so werden wie die Holländer oder meinetwegen auch wie wir Deutsche.
Dann stellt sich natürlich auch die Frage, Karl, ob es Sinn macht, möglichst viele neue Mitglieder aufzunehmen oder eben nur die Länder, die schon mehrere Jahre die notwendigen Aufnahmekriterien eingehalten haben. Also was hältst du davon? Wie ist deine Meinung?
Es gibt Aufnahmekriterien, die müssen aus meiner Sicht zwingend eingehalten werden. In Krisensituationen sollte es auch hier Ausnahmen geben können, aber längerfristige Stabilität muss ein Kriterium sein. Und dabei sollte man, denke ich, im Lichte der Erfahrungen der letzten Jahre auch strenger sein als seinerzeit bei der Euro-Einführung. Denn nochmal, der Euro wird auch für neu hinzukommende Länder ein Korsett sein, das wirtschaftspolitische Entscheidungen aufzwingt. Wenn da der politische Wille von vornherein fehlt, wird es kaum gelingen, eine Einführung erfolgreich umzusetzen. Alles in allem würde ich sagen, Europa muss sich erst konsolidieren, bevor es in großem Stil neue Mitglieder aufnimmt. Das Problem ist, dass es in Europa eine Tendenz gibt, sich immer weiter zu vergrößern. Denn EU-Institutionen werden immer wichtiger, je mehr Mitglieder die EU hat. Dieser Trend Europas, sich aufzublähen, muss unbedingt gebrochen werden.
Aber nochmal zurück zu den Mitgliedsländern. Was soll denn mit denen geschehen, die aus welchen Gründen auch immer die im Gesellschaftsvertrag festgelegten Kriterien nachhaltig verfehlen? Also könnte man beispielsweise ein Land zwingen, aus dem Euro auszuscheiden?
Nein, Andreas, das ist nicht vorgesehen. Genauso wenig wie ein Land einseitig sein Ausscheiden aus dem Euro verkünden darf. Ich denke, genau aus den Gründen, die wir schon besprochen haben, der Euro soll unter anderem zu wirtschaftlichen Reformen zwingen. Auf der anderen Seite habe ich persönlich ein ungutes Gefühl, dass ein Ausschluss bzw. Austritt nicht geregelt ist. Aber wenn ich die Argumentation von Experten höre, die raten alle davon ab.
Dann also, Karl, Butter bei die Fische. Was würdest du sagen? Der Euro also eine Erfolgsgeschichte oder von Beginn an eine Fehlkonstruktion? Also hat sich die Teilnahme an der Währungsunion für Deutschland gelohnt, auch mit Blick auf die internationale Aufwertung Europas, wie eben schon kurz angesprochen?
Nun, Andreas, du hast ja sicher schon rausgehört, dass ich bei Fehlkonstruktion nicht mitgehen würde. Erfolgsgeschichte ist natürlich ein großes Wort. Schließlich gab es schon einiges zu bemängeln und offene Baustellen gibt es auch noch. Aber unterm Strich hat sich der Euro bewährt und damit vielen Skeptikern Lügen gestraft. Mancher Ökonom und selbst der Chef der US-Notenbank Alan Greenspan prognostizierten ein schnelles Scheitern. Sie sollten sich irren. Die Währung ist stabil, zum Beispiel im Verhältnis zum US-Dollar. Die erste Euro-Notierung lag Anfang 1999 bei rund 1,17 US-Dollar. Aktuell liegen wir bei 1,14. Inflationstechnisch können wir uns im Schnitt seit der Einführung auch nicht beklagen. Natürlich sind die aktuellen Inflationsraten alles andere als wünschenswert und mit vielen Nachteilen verbunden. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir in diesem Jahr wieder deutlich niedrigere Raten sehen werden. Und den mit den Euro verbundenen Reformdruck möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich betonen. Aber alles in allem sind wir aus meiner Sicht weit weg von einer Fehlkonstruktion. Aber natürlich gibt es auch Kritikpunkte, viele in den Details, aber auch einige grundsätzliche. Das gravierendste Defizit ist, dass wichtige Szenarien nicht definitiv geregelt sind nach der Devise, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Zum einen die Frage, wer im Falle eines Zusammenbruchs des Euro wie viel an wen zu zahlen hat. Und zum anderen, was bei einem Ausscheiden eines Währungsmitgliedes, sei es freiwillig oder unfreiwillig, genau passiert.
Karl, wir müssen zum Ende kommen, denn wenn ich das richtig sehe, sind wir heute sehr, sehr lange schon beisammen gewesen in diesem Euro-Podcast. Und ich weiß ja auch, du bist kein Fan von Prognosen bei Geld- und Börsenangelegenheiten, aber ich versuch's trotzdem und traue mich nochmal zu fragen, was meinst du, wird uns der Euro auch in den nächsten 20 Jahren erhalten bleiben? Und wenn ja, mit mehr oder weniger Währungsmitgliedern?
Du weißt es, ich Prognosen nicht sonderlich lieber, aber ich werde mich jetzt hier mal aus dem Fenster lehnen. Wir zahlen in 20 Jahren auch noch mit dem Euro. Allerdings wahrscheinlich mit einem digitalen auf der Blockchain-Technologie zum Beispiel, den die EZB in 5 Jahren einführt. Dann haben wir alle jederzeit echten EZB-Euro zusätzlich zum Portemonnaie auch auf unserem Handy. Kein PayPal, keine Kreditkarte mehr und bestimmt ist bis dahin auch das ein oder andere Land mehr mit dabei.
Na gut. Bin ich gespannt, Karl, wenn wir uns in 20 Jahren zum Podcast treffen, wo wir dann stehen in Sachen Euro. Die Stimme wird dann nicht mehr ganz so kräftig sein, denke ich, aber ich freue mich in jedem Falle drauf. Danke, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen Podcast zum Thema 20 Jahre Euro. Ein Podcast, den Sie abonnieren können, den Sie bewerten können. Sie können mehr Infos natürlich nachfragen, nachlesen, zum Beispiel unter www.quirinprivatbank.de und Sie können auch Ihre Fragen nicht nur zum Euro loswerden, unter podcast@quirinprivatbank.de. All das und mehr, nicht nur im Rahmen dieser Folge, sondern auch im Rahmen der Folgen, die wir in den vergangenen Monaten produziert haben und die wir sicherlich auch noch produzieren werden. Für heute erst einmal herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.